Weil je höher die Peaks sind, je höher die Belastungen sind, desto wichtiger wird es, diese Belastung durch gleich hohe Peaks an Erholungen auszugleichen. Dieser Raum und diese Zeit für Erholung, die sind Teil der Arbeit. Das mag vielleicht nicht jeder gerne hören, aber sie sind Teil des Arbeitsalltags. Weil nur dann, nur wenn du diese Erholungsinseln für dich schaffst, nur dann kannst du langfristig auch an 100% Leistungsfähigkeit herankommen. Nach knapp 72 Stunden sind alle physiologischen, alle Biomarker wieder auf dem Level des Vorspielzustandes. Aber du kommst, wenn du in Kabinen reinkommst, kommst du nach einer Woche, wird sich immer noch darüber unterhalten, was vielleicht beim anderen Spiel hätte anders laufen können. Und allein diese Gedankenprozesse, was hätte, wäre, die nehmen dir wieder Fokus von dem, was gleich kommt. Es ist größtenteils auch Prävention. Es ist gar nicht so das akute Bearbeiten von Themen, sondern das Versuchen, Dinge vorwegzugreifen, zu besprechen und anzusprechen, bevor es diesen akuten Zustand bekommt.
Was würdest du sagen, was so ein erfolgreiches Team ausmacht, dass die eben am Ende, auch wenn die Einzelnen gut performen können, dass sie eben zusammen gut performen können? Was würdest du sagen, was ist da der Schlüssel? Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Höchstleistungen auf Dauer ohne Burnout? Geht das überhaupt? Mein heutiger Gast sagt ja und er muss es wissen. Dr. Maximilian Pelker ist Sportpsychologe und hat mit Top-Vereinen wie dem FC Bayern München und RB Leipzig gearbeitet. Er kennt also sehr gut die Strategien, mit denen Menschen unter Druck mental stark bleiben, ohne dabei auszubrennen. In dieser Folge sprechen wir also darüber, wie du in stressigen Zeiten fokussiert bleibst, besser mit Druck umgehst und im Alltag besser abschalten kannst. Du erfährst, wie Visualisierung wirklich funktioniert, wie du das Grübeln stoppen kannst und dein Energielevel langfristig schützt. Max teilt spannende Einblicke in das mentale Training von Profisportlern und zeigt, wie wir Tools aus der Sportpsychologie auf unseren Alltag übertragen können. Für mentale Stärke, gesunde Performance und ein Leben mit mehr Leichtigkeit. Hier kommt Dr. Maximilian Pelker.
Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Max, nach etlichen Telefonaten, Nachrichten sehen wir uns endlich live. Schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch. Dankeschön.
Du bist aktuell in England bei einem Fußballclub tätig. Das heißt, du pendelst gerade so zwischen Familie in Deutschland und Job in England. Wo fühlst du dich gerade mehr zu Hause?
Im Flugzeug? Nee, natürlich zu Hause hier. Die Reiserei ist die letzte Grenze dessen, was ich machen würde tatsächlich. Aber ich komme immer wieder gerne nach München und zur Familie zurück.
Aber es ist ja auch ganz gut, man sagt ja immer so, wenn man so einen Job hat, muss man ja auch irgendwie so diese Grenze, dieses mentale Zähneputzen, sagen manche, so diesen Abschluss, diesen Übergang zum Privaten. Das ist natürlich dann so ein Flieger, so ein Flug immer super, um dann zu sagen, jetzt ist Family Time.
Definitiv. Du kannst den klaren Cut ziehen zwischen Arbeit und Zeit zu Hause und wirst natürlich auch durch die Umstände von so einem Flug, positiv und negativ, direkt abgelenkt von auch von beidem.
Du arbeitest in England, aber auch bei Bayern München ja mit Top-Athleten zusammen. Uns hören viele zu, die vielleicht auch Fußball oder Sport interessiert sind. Gibt es so eine Wahrheit, so einen Fakt über Fußballer, die jetzt die allermeisten überraschen würde? Gibt es da so einen Fakt, eine Wahrheit, die du hier so preisgeben kannst, wo sagen, das hätte ich nicht über Fußballer gedacht?
Ich glaube, dass die meisten deutlich fokussierter, zielstrebiger und auch leistungsorientierter sind, als viele glauben.
Noch mehr, weil ich finde so, man glaubt schon, dass so Fußballer viel trainieren und viel dafür tun, aber du sagst, da ist noch eine Schippe mehr, würdest du sagen.
Ja, es ist ja nicht nur das, es ist auch das Umgehen mit den Umständen ringsherum. Es ist ja nicht nur das Training und das Spiel, das rein Sportliche. Es ist ja für mich immer viel mehr, dass wir im Mittelpunkt stehen. Das Interesse der anderen, was natürlich super, super gut sein kann auf der einen Seite, aber sobald es nur halbwegs in die andere Richtung geht, kann das extrem zerren an einem.
Also sagst du so, dieser Druck, der auf den lastet, ob es die Öffentlichkeit ist, ob es der Trainer, der Vorstand ist oder so.
Genau, und das wird ja viel, viel selbstverständlich genommen. Das gehört zum Beruf dazu. Ja, das gehört dazu, aber es gehört der Umgang damit dazu. Das Erlernen dieses Umgangs damit gehört auch dazu. Und das ist eine enorme Leistung.
Sprechen wir gleich drüber, wie vielleicht man gut mit diesem Druck umgehen kann. Denn ja nicht nur Fußballer und Sportler sind damit konfrontiert, sondern ja auch viele Menschen, die im Job tätig sind, wo die Führungskraft oder andere etwas erwarten von jemandem. Bei Bayern München warst du fast bei jedem Spiel dabei. Hat es da ab und zu mal in den Füßen gezuckt, dann doch mitzukicken, wenn man das so immer sich anschaut? Oder?
Na, das war eine Stufe drüber. im Training ab und zu, da bin ich dann ab und zu mit eingesprungen auch, aber das war dann, also.
Da hast du deine Grenzen schnell.
Die wurden schnell aufgezeigt, ja.
Sehr gut. Max, ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen alle den Moment, das leere Tor. Ja, der Fußballer, die Fußballerin steht vor dem Tor und verschießt, trifft nicht das Tor, die ganze Welt schaut zu. Aber es ist ja nicht nur beim Fußball so, auch in der Leichtathletik. Ja, eine Sportlerin, die nicht über die Latte springen kann oder nicht springt, obwohl sie im Training das jeden Tag eigentlich schafft, ne, wo man sagt, was ist mit ihr los? Was würdest du sagen? Sind es die Nerven, die da versagen, oder ist einfach nur die Psyche nicht stark genug in solchen Momenten?
Ich glaube, das ist komplexer als auf diesen einen Satz oder diese zwei Sätze zu beziehen. Es gehört so viel Vorbereitung dazu, um es eben in dem Moment auch abrufen zu können. Und auch das Vorbereiten auf das Abrufen ist Training. Und es ist auch ein Riesenbestandteil dessen, wie man am Ende dahin kommt. Es gibt viele, viele Hindernisse auf dem Weg. Wenn wir bei dem leeren Tor zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen, was geht im Kopf von einem Spieler davor? Ist er komplett im Spiel, komplett fokussiert auf das, was gerade passiert? Oder gehen einem noch zig andere Gedanken durch den Kopf? Was war in den Tagen vorher zu Hause los? Hat man vielleicht ganz plakativ schlecht geschlafen die drei Nächte davor, weil das Kind krank war? Was einem eine enorme, einfach die Konzentration runterschrauben lässt und Frustrationstoleranzen runterfallen lässt.
Also würdest du sagen, dass so private Sachen, private Ereignisse, also dass du das schnell gemerkt hast im Sport, ob jemand privat gut gelaunt ist und alles funktioniert oder nicht? Also merkt man das auf dem Platz, wo man merkt, der hat privat Probleme, und das sieht man dann auch auf dem Platz?
Es ist auch da so das Zusammenspiel von vielen Dingen. Wenn alles läuft, wenn der Spieler gut, also im Flow ist, gute Spiele abgeliefert hat über die letzten Wochen, Monate, dann fällt sowas nicht auf. Wenn aber zwei, drei Variablen zusammenkommen, also vielleicht gibt es Stress im Team, vielleicht gibt es dann zu noch Stress zu Hause, dann noch muskuläre Probleme, dann werden die Dinge schnell, schnell deutlich. So eine Sache kann man, glaube ich, länger oder mittelfristig so ein bisschen, da kann man drüber hinweg sehen oder darüber hinwegtäuschen. Aber wenn mehrere Sachen aufeinander kommen, dann wird es schwierig, und dann sieht man das auch.
Christoph Daum, den du wahrscheinlich kennst, ein ehemaliger Fußballtrainer, hat mal vielleicht ganz treffend gesagt, wenn der Kopf funktioniert, ist er das dritte Bein. Würdest du dem zustimmen?
Definitiv. Der Kopf entscheidet auch im Amateurfußball, aber je höher man die Leiter hochklettert, desto mehr wird das der alles entscheidende Faktor. Ab einem bestimmten Punkt sind die fußballerischen Qualitäten sehr, sehr, sehr ähnlich. Und es entscheidet dann, wer es am besten in dem Moment abrufen kann und immer wieder an seine Grenzen kommt und das auch will.
Gerade in Extremsituationen ist ja der Kopf sehr, sehr wichtig. Und da gibt es ein Beispiel. Ich habe die Geschichte in der Recherche gelesen. Es gibt einen isländischen Fischer, das ist eine Geschichte aus den 90er Jahren, und der überlebte 6 Stunden im Eiswasser, sozusagen im Meer, und schwamm sozusagen ans Ufer, und die Kolleginnen sind alle aber gestorben und ertrunken. Und die Wissenschaft, Forscher haben sich dann damit beschäftigt, wieso hat er als einziger überlebt, und auch 6 Stunden im kalten Wasser ist eigentlich unrealistisch. Und die vermuten, dass es eben seine mentale Stärke, seine Gelassenheit und auch seine Beharrlichkeit waren, die ihm dazu gesorgt haben, dass er das geschafft hat. Hast du ähnliche Beispiele aus dem Sport, wo auf einmal was möglich war, wo nie jemand vorher mit gerechnet hätte, in solchen Extremsituationen, wo wir über uns hinauswachsen quasi, weil wir eben mental gut drauf sind?
Im Kleinen schon. Es ist jetzt am Ende kein überlebenswichtiges Detail gewesen. Es ging auch nicht um Titel. Aber zum Beispiel es ist jetzt ein bisschen her, wir haben das Champions League Turnier in der Covid-Hochzeit in Lissabon gespielt.
Mit wir meinst du ja bei Bayern München?
Nee, Leipzig.
Ah, RB Leipzig.
Mit RB Leipzig haben wir da mitgespielt und als krasser Außenseiter da eingestiegen. Und unser Viertelfinalgegner war dann Atletico Madrid. Und es war eigentlich relativ, also für alle Außenstehenden relativ klar, dass das für uns nach einem Spiel da wieder zurück nach Leipzig geht von dem Turnier. Aber es war eine Stimmung, ein Untereinander, das dem komplett getrotzt hat. Das war auch nicht künstlich kreiert, das hat sich einfach entwickelt über Tage, Wochen. Und auch dieses Zeit des Zusammenseins dort und das Ziel vor Augen Habens, dass man doch was gemeinsam schaffen kann, wo vielleicht die anderen nicht mitrechnen, das hat enorm reingespielt. Ich meine, es war vielleicht am Ende auch noch ein bisschen glücklicher Sieg, aber trotzdem sind wir durch dieses Spiel durchmarschiert und haben uns dann eben fürs Halbfinale qualifiziert.
Aber du kannst jetzt nicht sagen, es lag an einer Methode, an einem Ritual, sondern es war da sehr viel zusammengekommen. Oder weißt du noch aus der Erinnerung, du hast gewisse Sachen mit den Spielern gemacht oder mit dem Team und das hat dazu geführt?
Ich weiß gar nicht, ob es diese einzelne Sache als Schalter gibt. Ich glaube, es ist, wie auch bei den anderen Sachen, die ich gerade schon gesagt habe, es ist so ein Zusammenspiel aus vielen Dingen, die sich konstant aufbauen. Und so ein Glaube an die eigenen Fähigkeiten, der lässt sich nicht von jetzt auf gleich anknipsen.
Und auch nicht durch ein Gespräch mit einem Psychologen.
Definitiv. Und das entwickelt sich. Und diese Entwicklung mitzugestalten oder vielleicht mal den einen oder anderen Schubser in die andere Richtung zu geben, das sind dann für mich so die Dinge auf dem Weg, die dazu beitragen, eben an dem speziellen Zeitpunkt dann doch eine Leistung abzurufen, mit der vielleicht nicht jeder gerechnet hat.
Wir werden gleich, auch wenn es sehr komplex ist, mal in die Details reinrutschen und auch den Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht die ein oder andere Methode mitgeben, wie sie eben auf Dauer Höchstleistung geben können, ohne auszubrennen. Vorher würde mich aber interessieren und wahrscheinlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie so ein Sportpsychologe arbeitet. Also wie können wir uns das vorstellen? Was ist so deine Aufgabe bei einem Fußballverein? Wie können wir uns so einen Alltag oder die Arbeit als Sportpsychologe vorstellen?
Ganz unterschiedlich, je nach Konstellation oder Anstellungstyp. Die Zeit zum Beispiel in München oder Leipzig war...
Bleiben wir bei Bayern München.
Ich glaube, das ist... Genau. Okay. Und die war halt davon geprägt, dass ich genauso wie jeder andere Trainer, Co-Trainer die kompletten Tagesabläufe miterlebt habe. Ich bin morgens mit allen, also morgens rein und abends raus. Und war auf jedem, wie gesagt, auf jedem Flug mit dabei zum Auswärtsspiel, war auf jedem Heimspiel in der Kabine. Also wirklich alles mitgemacht. Und ich habe versucht, da rein meine Arbeit zu integrieren. Eben nicht nur als einzelnes Psychologie-Department, sondern als Teil von allen anderen. Ich habe versucht, jedem anderen Department, den Trainern, den Analysten, den Athletiktrainern, dem medizinischen Bereich, quasi meine Expertise anzubieten und zu integrieren. Und das ging dann beispielsweise von, im Analysebereich haben wir über das rein taktische hinausgeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie sich die Spieler verhalten. Wie sind Körpersprache? Wie verändert sich die über den Verlauf? Gibt es entscheidende Faktoren? Oder wie verändert sich zum Beispiel über so ein Spiel hinweg das Momentum? Was sind ausschlaggebende Punkte? Was haben Fehler für einen Einfluss auf das Gesamtkonstrukt? Was haben Erfolge für einen Einfluss auf das Gesamtkonstrukt? Oder in andere Richtungen gehend.
Hast du eigentlich auch die Gegner analysiert so ein bisschen und da gesagt, ne, welcher Spieler ist jetzt irgendwie da entscheidend, so aus psychologischer Perspektive?
Nee, dafür ist Bayern größer als jeder andere.
Dafür gab es nochmal jemanden Speziellen, der das...
Ja, es haben sich natürlich Leute mit dem Gegner auseinandergesetzt, was ich auch gut finde. Als Bayern München kümmerst du dich um dich selbst und alle anderen haben sich an dir anzupassen.
Spannend, kommen wir gleich vielleicht drauf, weil es ja auch vielleicht eine Strategie ist, ne? Wie bleibt man mental fit auf einem Feld? Julian Nagelsmann, der war ja damals dein Chef, jetzt Bundestrainer, der hat über dich in einem Interview mal gesagt, dass es am Ende darum geht, Performance zu optimieren. Ist es also dein Job in dieser Fußballwelt, so die letzten Prozente rauszukitzeln?
Ja, ich würde es ein bisschen anders beschreiben. Am Ende geht es genau darum, aber es geht für mich als allererstes darum, zusammen mit den anderen ein Umfeld zu generieren, in dem das möglich ist, in dem diese letzten Prozentpunkte herausgeholt werden können, optimiert werden können. Und das ist dann nicht nur ich, der das rausholt, sondern es sind alle zusammen, die das rausholen. Wenn ich beispielsweise mit einem Spieler gesprochen habe und Dinge auf den Tisch gekommen sind, die relevant waren für alle, habe ich versucht, den Spieler ins Gespräch mit dem Trainer zu bringen, weil das ist das entscheidende Gespräch. Ob der Spieler mir das am Ende gesagt hat und ausgesprochen hat, ist für ihn vielleicht gut oder es ist gut für ihn, aber relevant für das Gesamtkonstrukt ist, dass Spieler und Trainer sich über diese Sache austauschen, auf einen Nenner kommen und in die gleiche Richtung am Ende marschieren. Weil nur wenn alle in die gleiche Richtung laufen, ist Erfolg am Ende wahrscheinlicher. So, ne?
Das heißt, es sind gar nicht so diese Einzelsitzungen quasi, wie man es jetzt von einem Psychologen kennt oder von so einer Therapiestunde. Ne, ich habe ein Problem, lass uns mal reden. sondern es ist mehr, dass du da eine Art Vermittler bist und irgendwie Menschen zusammenbringst, wo du glaubst, da muss jetzt mal gesprochen werden. Also du schaust dir alles wie von der Außenlinie an und dann interagierst du, wo es vonnöten ist.
Genau, ja, ich bin quasi überall zwischendrin. Und ist klar, es gibt auch diese Gespräche, klassisch, okay, wir setzen uns 45 Minuten in meinem Büro zusammen, bearbeiten ein Thema und das machen wir regelmäßig alle 4 Wochen. Das gibt es auch, aber das ist nicht der Alltag. Der Alltag sind kurze Gespräche vom Trainingsplatz wieder zurück in die Kabine, im Flieger zum Auswärtsspiel, im Hotel kurz mal eine halbe Stunde vor dem Abendessen. Wenn die Zeiten reinpassen, wenn Dinge tatsächlich akut aufkommen, es ist größtenteils auch Prävention. Es ist gar nicht so das akute Bearbeiten von Themen, sondern das Versuchen, Dinge vorwegzugreifen, zu besprechen und anzusprechen, bevor es diesen akuten Zustand bekommt.
Dass wenn dann Fehler passieren auf dem Fußballfeld zum Beispiel, dass man dann damit schon gut umgehen kann, weil man eben präventiv so gearbeitet hat, dass er dann mental so eine 1-0 Rückstand, dass man den dann wieder aufholen kann und motiviert ist, das umzudrehen.
Genau sowas, dass die Strukturen gefestigt sind für das, was passiert.
Und was würdest du sagen, wenn du jetzt, ne, wenn du mit Fußballspielern häufig sprichst, du musst jetzt hier auch keine Namen nennen, sondern völlig anonym, was ist so die aktuelle große Herausforderung von den Sportlern? Was würdest du sagen? Gibt es wahrscheinlich mehrere, aber was ist so gerade die zentralste Herausforderung, die du so übergreifend bei Sportlern gerade feststellst?
Das Vertrauen in die eigenen Qualitäten über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Weil speziell, also auch einmal klar, Social Media, aber auch alles andere, alle Medien oder Erwartungen ringsherum um einen Spieler sind enorm und die werden auch enorm geäußert. Und wenn alles gut läuft, ist alles fein. Und sobald es mal annähernd nicht so gut läuft, das schöne Wort Overthinking geht dann los. Habe ich alles richtig gemacht? Was wäre wenn? Wieso sieht der das so? Was sagt der Experte dazu? Warum sagt er das? Und da wird das Vertrauen wird extrem angegriffen, weil man eben auch extrem exponiert ist in diesen Stellen. Und es wird halt, jeder einzelne Fußtritt wird bewertet. Und das ist, also beispielsweise, wenn man in ein Unternehmen schaut, ist es nicht so intensiv. Der Spieler, der sieht am nächsten Tag in zig Posts, wie er
das Tor nicht getroffen hat,
über den Ball gestolpert ist, also jetzt mal in dem Fall.
Würdest du denn sagen, in der Betriebs-, also wir haben ja gerade den Arbeitskontext und wir versuchen ja auch jetzt in dieser Podcast-Folge immer diese Brücke zu schlagen. In der Arbeitswelt gibt es dieses Impostor-Syndrom, dass viele sich das gar nicht zutrauen. Also dass Menschen dort sitzen und sagen, ach, ich kann das doch eh nicht, obwohl die eigentlich super gut in diesem Job sind. Also ne, Beispiel eine Präsentation halten oder irgendwo einen Vortrag, die nehmen dann manchmal solche Jobs oder solche Möglichkeiten gar nicht erst an, weil die von sich selbst nicht so überzeugt sind, in Anführungsstrichen. Würdest du sagen, weil du ja meintest, da fehlt vielleicht ab und zu dieses Vertrauen in die eigene Kompetenzen, dass auch dort ein paar Spieler davon betroffen sind, von diesem Impostor-Syndrom, also dass man sich schlechter macht, als man eigentlich ist?
Mit Sicherheit. Im Teamsport gibt es ja auch die Möglichkeit, sich ein Stück weit zu verstecken. Das ist je weniger Teilnehmer.
In der Arbeitswelt gibt es das auch.
Ja, deswegen meine ich, das ist da die Parallele. Ne? Es besteht die Möglichkeit, so ein bisschen sich zu verstecken aus wichtigen Situationen, sich rauszuziehen. Ich weiß nicht, ob das langfristig klappt, weil irgendwann bist du gefordert, irgendwann passiert es oder du fällst halt vorher aus dem Raster. Aber je mehr es in Richtung Einzelspieler geht oder Einzelsportler, desto schwieriger wird es, ja.
Wir wollen ja jetzt über Tipps und Tricks für die Zuhörer und Zuhörerinnen ansprechen. Ich habe es eigentlich auf meinen Zettel viel später, das Thema Grübeln und Overthinking, aber du hast es gerade schon angesprochen. Von daher lass uns da doch mal einsteigen, weil ich glaube, da werden alle Zuhörer und Zuhörerinnen uns recht geben. Ne, man liegt abends im Bett, man grübelt darüber, wie war die eigene Leistung, was denken andere von einem. Aber ja nicht nur abends im Bett, sondern ja nach jedem Gespräch, nach jedem Ereignis und das wird ja bei Fußballern genauso sein. Was für Methoden oder Strategien gibt es denn jetzt, so dieses Overthinking zu stoppen? Was ist so deine Erfahrung? Was gibst du den Fußballern mit auf den Weg immer dann?
Ich gebe ihnen erstmal ein Grundgerüst mit. Bevor es in so spezielle Techniken und Methoden geht, geht es an ein Grundgerüst. Und ein Teil davon hast du vorhin schon kurz angesprochen, also das Thema Detachment ist definitiv eins. Wie kriege ich die Abgrenzung zwischen Fußballalltag und Zuhause hin? Weil Fußball ist überall. Und wenn der Spieler abends auch nur ansatzweise sein Handy in die Hand nimmt oder den Fernseher anmacht, irgendwo sieht er Fußball. Irgendwo sieht er höchstwahrscheinlich je nach Level auch sich selbst. Und das gilt es halt größtmöglich zu vermeiden und einen klaren Cut zu schaffen zwischen, okay, mein Trainingsalltag endet hier und ich gehe in die Familienzeit rein oder in die Zeit mit Freunden. Und bestenfalls quatschen einen die Leute dann nicht auch noch dort damit voll. Oder man setzt sich vor die PlayStation und spielt seinen eigenen Avatar im Fernsehen. Das funktioniert alles über einen bestimmten Zeitraum, aber irgendwann macht es Klick und irgendwann zerrt es und nimmt es Energie.
Und genau darum soll es ja gehen in dieser Podcast-Folge, in unserem Gespräch, dass wir ja versuchen, langfristig ja Höchstleistung zu bringen, weil kurzfristig schaffen wir alle Erfolg und erfolgreich zu sein. Die Frage ist ja, wie schaffen wir es auf lange Distanz, erfolgreich zu sein, ohne eben auszubrennen. Helfen dann Rituale in diesem Moment? Also ne, ich stelle mir jetzt auch den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin vor, die ja Homeoffice zum Beispiel macht, wo es ja super schwierig ist, sich ja abzugrenzen. Gibst du den Fußballern dann irgendwie Rituale, wenn sie zu Hause kommen, irgendwie, dass sie bestimmte Sachen machen, um zu wissen, ah ja, jetzt bin ich bei der Familie, jetzt bin ich bei den Kids, jetzt hat eben Fußball hier kein Thema, kein Platz.
Ja, ich versuche schon wirklich, Dinge in den Alltag zu integrieren, damit das genau so passiert oder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es passiert. Und dazu gehört, genau, beispielsweise mal für eine halbe Stunde das Handy weglegen oder definitiv keine PlayStation mit Fußball spielen in dem Sinne. Oder auch der einfache Spaziergang mit Hund, alleine, mit Frau, Freundin oder Kindern, um wirklich einen Raum zu schaffen, in dem das andere gar keinen Platz hat, wo die Grübelei abgestellt werden oder in die Ecke geschoben werden kann. Und das geht in den anderen Bereichen auch so. Im Homeoffice würde ich auch direkt nach draußen gehen. Um nicht direkt aus dem eigenen Büro in die Küche zu laufen. Diese Wege sind zu kurz und es gibt gar keine Möglichkeit, Sachen zu verarbeiten. Genauso der Nachhauseweg. Der Nachhauseweg, der, je nachdem, egal womit man fährt, mit Bahn oder Auto, in den Dinge integriert werden können. Von einer einfachen Atemstrategie, die auch nur 5 oder 10 Minuten dauern mag. Ist völlig okay, solange sie eben es schafft, den Fokus einfach auf was anderes, Einfaches zu schieben. Und das Thema Atmung ist ja eins der größten und der am Ende banalsten und einfachsten umzusetzen, aber mit der größten Wirkung.
Haben wir übrigens eine eigene Podcast-Folge zu, schon mehrere zum Thema Atmung. Sehr also gut. Da gerne mal reinhören. Und ich kann es aus meiner eigenen Praxis auch nochmal kurz erklären, weil in vielen Keynotes und Workshops sagen wir immer, ne, Thema Handy, Social Media, E-Mails, ne, nicht direkt am Morgen, nicht direkt am Abend. Und ich hatte jetzt in der letzten Zeit, ist es mal wieder ein bisschen ins Extreme bei mir gerutscht und ich merke jetzt wieder, wenn ich es halt wirklich mal 1-2 Tage mache, und das ist ja das Schöne, du merkst sofort diesen Unterschied. Ne? Also früher, ab und zu bin ich dann mal auf die Toilette morgens mal direkt gegangen und habe ab und zu mal schon aufs Handy geguckt, so was ist bei WhatsApp oder ich habe eine erfreuliche E-Mail erwartet, die noch über Nacht reinkommt so, und dann ist sie gekommen oder nicht. Und jetzt habe ich permanent gesagt, ich stehe auf um 6 Uhr und erst nach dem Frühstück, also kurz vor 9, checke ich überhaupt WhatsApp, E-Mails und all die anderen Apps. Natürlich ist das Handy mit dabei, weil im Gym höre ich Musik so. Aber, und ich weiß, wie viel Überwindung das manchmal kostet, weil so dieser, ne, ist ja nur ein Finger oder ein Swipe entfernt quasi, diese App. Aber ich kann es wirklich nochmal den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, diese Willenskraft aufzubringen, weil es wirklich nach einem Tag merkst du sofort den Unterschied, wie klar du in den Tag startest. Mhm. Aber auch abends, ne, wie das Grübeln weniger wird, wenn du dich halt nicht ständig vergleichst. Weil das, würdest du das auch sagen, dass das so ein Punkt ist zum Grübeln, dieses Vergleichen, was nochmal dieses Grübeln bestärkt? Weil das werden ja wahrscheinlich viele Fußballer ja auch haben. Die vergleichen sich dann mit anderen Spielern auf der gleichen Position.
Oder den Konkurrenten im eigenen Team, ja. Mhm. Ja, definitiv. Großer Faktor. Sobald man mit diesem Thema startet, wird es schwierig. Ich glaube, man kann Kraft rausziehen oder man kann etwas rausziehen, wenn man es dosiert einsetzt. Aber das tagtägliche und immerwährende Vergleichen, ja.
Das heißt, wir haben das Grundgerüst. Gibt es denn eine spezifische Methode, Strategie, die du noch mit uns teilen magst, wenn dann das Grundgerüst alles steht? So ein Hack, wo die Fußballer sagen, Max, das habe ich gebraucht, jetzt kann ich damit besser umgehen.
Wir sind ja noch gar nicht fertig mit dem Grundgerüst.
Ach so, ah Mensch, ich bin hier viel zu.
Du bist reingesprungen. Ich habe aber auch keinen guten Überblick gegeben, das mache ich jetzt einmal fix. Das Detachment ist für mich der letzte Punkt, dieses Grundgerüst. Dazu kommt das Thema Debriefing und das Thema grob Detoxing. Zum Thema Debriefing nochmal, ist auf den Fußball bezogen. Ich glaube, nach knapp 72 Stunden sind alle Biomarker wieder auf dem Level des Vorspielzustandes. Aber du kommst, wenn du in Kabinen reinkommst, kommst du nach einer Woche wird sich immer noch darüber unterhalten, was vielleicht beim anderen Spiel hätte anders laufen können. Mhm. Und allein diese Gedankenprozesse, was hätte, wäre, die nehmen dir wieder Fokus von dem, was gleich kommt. Da geht es eben genau reinzugehen. Das ist einmal, wie ich schon gesagt habe, mit dem Thema Detachment, aber noch viel mehr das Thema Debriefing, das für mich über allem steht. So ein ehrliches Auseinandersetzen mit sich selbst und seiner eigenen Leistung. Das ist super schwierig. Mhm. Es ist im Fußball speziell nochmal, du wirst teilweise vor der Gruppe, vor deinen Mitspielern, wirst du auf deine Fehler hingewiesen, was du falsch gemacht hast. Und das teilweise verletzend ist ein zu großer Begriff, aber es greift dein Selbstvertrauen, dein Selbstverständnis enorm an. Aber wenn man diesen Raum schafft, wo das Normalität ist, wo dieses Debriefing, dieses Auseinandersetzen mit dem Geleisteten so eingestellt wird, dass es Teil des Prozesses ist, dass daraus gelernt wird, dass daraus die nächsten Schritte für die nächsten Leistungen gezogen werden, dann hast du einen unfassbar wertvollen Raum für Lernen, für Weiterentwicklung und für das Abschließen mit dem letzten Teil, mit der letzten Performance, worüber sind dann die Gedanken auch kreisen. Also wenn ich einen harten Abschluss von der Niederlage, wenn das durchdiskutiert ist, besprochen ist und die Lehren daraus gezogen werden, dann ist der Overthinking-Prozess extrem abgekürzt.
Also keinen Platz oder keinen Raum schaffen für diese Gedanken, sondern genau. Sich zu sagen, ne, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, so und so ist es, das sind die Fakten und das werde ich beim nächsten Mal anders machen.
Genau, auch wenn es schlecht war, ja, ist so, aber es ist abgehakt, es geht weiter. Und dieses klare Abhaken davon und sagen, okay, bapp, weg.
Dass man einen Strich sozusagen dahinter macht, so einen Haken hintermacht und sagt, ne, ich versuche jetzt immer auf die Mitarbeitenden, ne, da ist irgendwie was in einem Projektmanagement schiefgegangen oder auch in einer Beziehung, aber dass man das dann anspricht, für sich klar macht, ne, wie denke ich darüber, was ist meine Meinung und dann irgendwann auch zu sagen, okay, so ist es jetzt und das habe ich daraus gelernt und dann versuchen, wieder nach vorne zu blicken.
Genau, und auch im Austausch mit anderen. Ich finde, das Projektthema ist genau das, worum es geht. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen im Wirtschaftskontext, in Unternehmen war ich unterwegs und es war häufig genau dieser Prozess, der nicht Teil war. Also es wurde ein Projekt vorbereitet, es wurde ein Projekt bearbeitet und dann ist das Projekt abgeschlossen. Aber zu diesem Abschluss des Projektes hat sehr, sehr selten ein ausführliches Debriefing stattgefunden. Das mag definitiv im Unternehmenskontext anders aussehen als im Sportkontext. Aber es ist trotzdem für mich ein essentieller Bestandteil dessen, um eben vernünftig abzuschließen und ins Nächste zu steigen.
Und das geht ja in beide Richtungen, nicht nur ins Negative, wenn Fehler passiert sind, sondern das ist auch meine Erfahrung, dass oft sogar Erfolge gar nicht richtig gefeiert werden, ne? Sich diese Zeit gar nicht genommen wird. Ne?
Genau, und das gehört genauso dazu. In beide Richtungen, also Erfolg und Niederlage. Ich glaube, das ist auch die Extreme in beiden Sachen, ist das, was man vermeiden will, wenn man langfristig erfolgreich sein will. Weil nie ist irgendwas furchtbar schlecht und nur schlecht. Aber genauso gut ist nie irgendwas super, super überragend gut, perfekt. Das passiert einfach nicht. Und den Mittelweg zu finden, um genau eben da zu schauen, in der Niederlage natürlich Dinge kritisch zu besprechen, das vernünftig aufzuarbeiten und um weiterzugehen, aber auch die positiven Dinge rauszusuchen. Und weil die sind definitiv auch immer da. Selbst da ist nie alles gut. Natürlich möchte man sich gerne in dem Erfolg sonnen und möchte die Momente genießen, aber das ist Kurzfristigkeit. In diesen Momenten auch zu sehen, was hätte oder was könnte verbessert werden, um eben mit dem langfristigen Blick da drauf zu schauen und das eben sicherzustellen, dass Dinge nicht in die falsche Richtung laufen, obwohl man vielleicht erfolgreich ist, gehört genauso dazu. Als letztes dazu, ich bin ein großer Fan davon, Erfolge zu feiern. Das gehört einfach dazu, weil das hat man sich verdient, dafür hat man gearbeitet und das ist Teil des Ganzen. Das gehört einfach genauso gut in den Projektabschluss. Aber genauso gut gehört da auch das klare Abhaken danach dazu. Mhm. Ich fand das immer in dem Fußballkontext super gut, dass du hast samstags gespielt oder also du hast an einem Tag gespielt, an einem Tag danach gab es die Besprechung, alles wurde aufgearbeitet und danach war ein Tag frei. Das heißt, du hattest deine Leistungserbringung, du hattest die Analyse des Ganzen, das Besprechen des Ganzen und dann nochmal einen Tag, um das Ganze zu verarbeiten, um auch wegzukommen, um das Ganze nicht vor Augen zu haben, um dann am Tag danach frisch in die nächste Aufgabe zu starten.
Würdest du sagen, das ist der große Unterschied zwischen nachhaltiger Performance, also auf Dauer Höchstleistung bringen zu können, und kurzfristigem Erfolg, also der Unterschied, dass man sich eben diese Zeit für diese Entspannung dann auch nimmt und eben nicht, ne, nach dem Spiel direkt eigentlich weitermacht mit Fokus aufs nächste Spiel, sondern diese Anspannung, Entspannung, dass man da sich diese Zeit dafür nimmt? Würdest du sagen, das ist der größte Unterschied zwischen kurzfristigem Erfolg und langfristiger Performance, nachhaltiger?
Ich glaube, das ist einer der größten Faktoren, um langfristig erfolgreich zu sein. Ja, definitiv.
Was ich aber spannend finde, und da bin ich mal gespannt, wie du es geschafft hast, denn ich kann mir Fußballer genauso vorstellen wie Führungskräfte und Manager und Menschen in der Wirtschaft, die so im Hustle-Modus sind, ne? Also in wenig Zeit viel unterbringen wollen. So, ne? Also ich kann mir vorstellen, da sind die Fußballer genauso wie die Führungskräfte. Man hat nie Zeit und will irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Wie hast du es geschafft, mit diesen Fußballern dann zu sagen, hey, nimm dir diese Zeit, ob es die Reflexion ist, die Entspannung ist, ne? Aber wir reden ja über Zeit. Aber auf den ersten Blick denkt man ja, ich habe doch jetzt Besseres zu tun, ne? Ich kann nochmal Doppelpass ausprobieren oder, ne, Freistoß schießen und und. Wie hast du es geschafft, da diesen Hebel bei diesen Menschen umzulegen, dass die sagen, nee, Max, du hast recht, das gehört quasi auch irgendwie mit dazu. Und ich mache das jetzt.
Ja, auch eine Gemeinschaftsaufgabe. Weil auch da, das gehört, ist ein, auch wieder ein essentieller Bestandteil dieses Gesamtkonstrukt, dieses Umfelds, was man erschafft. Weil nur wenn das von allen getragen wird, wenn das vom Cheftrainer, von den Co-Trainern und von Analyse und wer auch sonst noch alles dazugehört, getragen wird, funktioniert das. Und dann ist dieser klare Ablauf eben der, okay, hier, Fokus, Training, alles, was du machen willst, um dich dort zu verbessern, der Platz ist hier. Jetzt kommt der nächste Bestandteil. Jetzt steht Erholung, jetzt steht Entspannung im Vordergrund, um eben den nächsten Schritt wieder machen zu können, um eben quasi die Bereitschaft wieder herzustellen, um auch wieder Leistung zu erbringen. Weil ohne, weil je höher die Peaks sind, je höher die Belastungen sind, desto wichtiger wird es, diese Belastung durch gleich hohe Peaks an Erholungen auszugleichen. Es geht wieder um langfristig erfolgreich zu sein. Wenn du immer wieder Peaks hast, sei es alle paar Wochen ein Projekt, das vorgestellt und durchgebracht werden muss, oder eben jedes Wochenende ein Spiel. Du musst an diesen Zeitpunkten musst du da sein. An diesen Zeitpunkten musst du frisch, ausgeruht und bestmöglich leistungsfähig bereitstehen. Und die Zeit dazwischen dient der Vorbereitung. Die Vorbereitung ist klar Training, aber die Vorbereitung ist auch, den Zustand wiederherzustellen, damit das möglich ist. Und das ist dann, da hat die Erholung oder Entspannung in den enormen Stellenwert. Und das ist der letzte Teil aus dem Grundgerüst, den ich noch hier reinschieben möchte. Und das ist so das Schaffen von Zeit und Raum für genau diese Momente. Die fallen häufig hinten rüber, quasi so, okay, jetzt habe ich von 9 bis 17 Uhr gearbeitet, oder von 9 bis 19 Uhr auf jeden Fall, oder einen langen Arbeitstag hinter mir. Jetzt mache ich danach noch Sport. Jetzt gehe ich danach noch in die Sauna oder mache sonst was und bin dann um 21.30 Uhr zu Hause. Und ich muss ja auch noch essen, dann esse ich noch irgendwas und dann, Mist, jetzt will ich schlafen, jetzt habe ich gerade gegessen, funktioniert nicht. So läuft die Schlaufe einfach immer weiter. Und da habe ich halt versucht, irgendwie es hinzubekommen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass dieser Raum und diese Zeit für Erholung, die sind Teil der Arbeit. Das mag vielleicht nicht jeder gerne hören, aber sie sind Teil des Arbeitsalltags. Der kurze 30, 35, 45 Minuten Lauf, das Wegkommen aus dem Arbeitsumfeld oder der kurze Spaziergang oder was man auch immer, das kurze Tennisspiel mit auf den Platz nebenan, was auch immer gerade passt, die müssen Teil des Alltags sein, weil nur wenn du diese Erholungsinseln für dich schaffst, nur dann kannst du langfristig auch an 100% Leistungsfähigkeit herankommen. Weil, also der Wille, der bleibt, glaube ich, auch wenn man den ganzen Tag durcharbeitet, denkt man, okay, 100% Willen, ich ziehe das durch, ich boxe das durch, ich schaffe das. Aber ich glaube, je länger man ohne Pause, ohne Rückzugsort das Ganze versucht durchzuziehen, desto stärker leidet die Produktivität. Und man denkt, man ist bei 100% Willenskraft, aber am Ende nur noch bei 99, 98, 97, 96% Leistungsfähigkeit am Ende. Und diese Leistungsfähigkeit immer wieder auf die 100 hochzuschreiben, das ist so das große Ziel.
Das heißt, du hast den Fußballern mitgegeben und was wir jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben können, wenn man über so einen Arbeitstag nachdenkt, halt immer diese Erholung, diese Entspannung. Also bei den Fußballern auch im Training, ne, das ist nicht diese eine Stunde Trainingseinheit, sondern immer dann halbe Stunde noch dazu oder so irgendwie diese Entspannung. Also dass man immer sagt, ne, das ist der Block eigentlich und nicht sagt, es sind diese 8 Stunden, die ich im Büro verbringe, sondern es sind irgendwie 8,5 Stunden oder 9 Stunden, weil der Sport eben mit dazu
genau,
dient und es ist nicht Freizeit oder private Zeit, sondern das ist eigentlich mein Arbeitspensum, weil ne, ich muss ja am nächsten Tag wieder genauso frisch und genauso bei 100% starten und das schaffe ich ja nur, wenn ich halt dafür vorgesorgt habe und eben Entspannung oder Sport oder andere Sachen eben gemacht habe, um wieder auf diese 100% zu kommen.
Und es ist mir völlig klar, dass man nicht jeden Tag eine Stunde Sauna in den Arbeitsalltag integriert bekommt, das funktioniert nicht. Aber das Ritual oder die Routine, das in die Woche zu integrieren und das einmal die Woche zu machen.
Also ne, man muss ja auch fragen, ne, was ist es einem wert? So, genau. Ne?
Und gut, ja, das kommt sowieso
genau
dazu.
Und ich habe jetzt zum Beispiel das einfach nur als kleiner Hack. Ich habe für mich jetzt festgestellt, dass wenn ich unter der Woche, ich plane mal so sonntags meine Woche, also habe ja digital alles, aber habe noch so einen schönen Planer und schreibe dann da so Termine rein oder Fokusarbeit. Und in einer Woche habe ich gemerkt, abends hatte ich keine Verabredungen. Also ich habe mich mit keinem getroffen, ich habe auch für mich nichts geplant, ich mache immer morgens Sport, aber abends war so ab 18 Uhr, ne, wenn ich so Feier mache, war alles frei. Und da habe ich gesagt, weil ich das gelernt habe im letzten Jahr, diese Woche wird mir nicht gut tun, wenn ich abends keine festen Highlights habe. Und dann habe ich mich am Abend noch hingesetzt und überlegt, worauf hast du mal Bock, und habe dann ein Musical gebucht, habe einen Kinofilm gebucht, also habe mir dann halt so private Highlights halt eben noch reingebucht, weil ich eben gemerkt habe, wie wichtig diese Inseln sind. Ja. So, ne? Und das vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen sich auch mal überlegen, wo tankt man die Energie? Und wenn man auf die Woche guckt, sind die enthalten oder nicht? Und ich habe für mich festgestellt, klar, eine Woche geht mal ohne, aber ich merke das dann vom Energielevel. Und das vielleicht als kleiner Hack für die Menschen da draußen noch.
Ja, definitiv. Das ist ja der erste Punkt, sich mal damit auseinanderzusetzen, was sind die Dinge, die mir Energie geben? Was sind Dinge, die Energie fressen? Und diese Energiegeber dann Stück für Stück in den Alltag immer mehr bewusst auch einzubauen.
Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass es für viele Menschen trotzdem schwerfällt, weil, und jetzt muss ich kurz ausholen, dein Ex-Chef Julian Nagelsmann hat nämlich das vielleicht sich auch gedacht, ich brauche frischen Kopf, und es gab eine kurze Krise bei ihm, als er bei Bayern München war, und es war spielfreies Wochenende, also die Spieler waren alle in der Nationalmannschaft, also er hatte in Anführungsstrichen nichts zu tun gehabt an diesem Wochenende. Du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Ja.
Und in der darauffolgenden Woche stand aber ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich glaube, es war gegen Dortmund, war es, glaube ich, das Spiel, stand auf jeden Fall auf der Agenda, und er ist Skifahren gegangen übers Wochenende. Ich denke mir jetzt so, er wollte vielleicht klaren Kopf bekommen, nochmal frische Energie tanken, um dann in diese ja doch wichtige Woche zu starten. Was hat aber die Medien und seine Chefs, in dem Sinne der Vorstand von Bayern München, gemacht? Die haben ihn natürlich alle kritisiert. Also die Medien sind auf ihn eingedroschen, aber auch eben der Vorstand, seine Chefs, die gesagt haben, wie kann man nur an diesem Wochenende Skifahren, wenn doch gerade alles hier am Brodeln ist. Was bringt es, wenn wir das selbst für uns verstanden haben, aber eben nicht das Umfeld? Also was würdest du sagen? Er hat ja eigentlich alles richtig gemacht, aber brauchen wir da so ein Umdenken, dass alle eben verstehen, dass es auch mal gut ist, rauszufahren, zu entspannen, egal wie sehr es brennt? Oder wie blickst du so im Nachgang jetzt auf diese Situation?
Grundsätzlich blicke ich auf diese Situation so hin, dass er alles genauso gemacht hat, wie man es machen sollte. Es gehört dazu, Kraft zu tanken. Es gehört dazu, sich rauszuziehen aus dem Ganzen, um die Perspektive, um alles mal sacken zu lassen, um vielleicht eine frische Perspektive zu entwickeln, außerhalb der Büroräume, außerhalb der Dinge, denen man täglich ausgesetzt ist. Weil nur so schafft man auch Raum für Kreativität, für neue Ideen, für neuen Input. Und deswegen ist die Strategie, die macht einfach nur Sinn. Und ich würde es ihm auch jederzeit wieder raten, das zu tun. Das ist ja auch eine Sache, die man, klar, am Ende muss man die mit sich selbst ausmachen. Was andere darüber denken,
da sind wir wieder bei diesem Fokus, ne? Genau, egal was das Umfeld sagt.
Genau, die Erwartung. Und wenn man sich selbst treu bleibt und sich mit sich selbst im Reinen ist in diesen Situationen, ist alles gut. Natürlich gibt es die Erwartungen, natürlich gibt es die Interessen von anderen Leuten, die da mit reinspielen. Aber hat das am Ende Einfluss auf die Arbeit, auf die Leistung, auf die Performance, die am Ende rauskommen soll?
Aber ich finde, an diesem Beispiel merkt man ja wunderbar, was ja falsch ist. Ja. Ne? Wenn wir über Leistung, über Performance sprechen, ja, da sind Medien, da sind Vorstände, die sagen, nur wenn du jeden Tag über die Mannschaft denkst, vor Ort bist und, dann können wir performen. Also ne, da kam ja gar nicht dieser Gedanke, hey, ne, der hat jetzt irgendwie die letzten Wochen super viel Stress gehabt und, lass ihn doch mal zwei Tage da jetzt Skifahren und mal auf neue Gedanken kommen. Da, finde ich, merkt man auch wunderbar, was ja falsch läuft, also dieses Verständnis von nachhaltiger Performance.
Ein unterstrichenes Ja.
Aber man nimmt daraus jetzt mit, wie du ja auch gesagt hast, dass eben Entspannung, diese Zeit, dass man das eben als Arbeit mit betrachtet und das eben auch Fußballer dann schaffen, das auch umzusetzen, wenn sie wissen, aha, ne, das ist ein Teil meiner Arbeit.
Ja, definitiv. Mhm. Belastung, also Anspannung und Entspannung sind die beiden Komponenten, die ausbalanciert werden müssen.
Wer noch nicht die Folge mit Schulz von Thun gehört hat, dem Kommunikationspsychologen, kann ich es jetzt auch wärmstens ans Herz legen, denn er hat das so wunderbar mit seinem Wertequadrat gezeigt, was, glaube ich, wunderbar passt. Denn wenn du nur eine Tugend, eine menschliche Qualität quasi versuchst, die darauf dich zu fokussieren, also nehmen wir jetzt Ehrgeiz, kann es halt dazu führen, dass wenn du nur Ehrgeiz hast, dass du halt zu ehrgeizig bist und dann eben ausbrennst. Und jede Tugend, jede menschliche Qualität braucht eben, so sagt er, eine Schwestertugend. Und bei Ehrgeiz ist es eben Gelassenheit. Ja, oder nehmen wir Fokus, ne, ist auch vielleicht eine Tugend, braucht eben Entspannung. Mhm. Ja, auf Finanzen sein Beispiel war eben, ne, Geiz braucht eben auch Sparsamkeit, weil wenn jemand nur geizig ist, ne, ist es halt schnell im Negativen. Wer nur sparsam ist, auch das nicht. Und da diese Balance quasi zu schaffen, ich glaube, das ist ja die Herausforderung, die alle haben, ne, diese Balance zu finden.
Definitiv. In dem Fall eben die Balance aus Stress und Erholung. Ja.
Und was wolltest du sagen, wie gelingt es uns oder den Fußballern diese Balance? Was vielleicht aus Erfahrung mit Spielern, hast du da irgendwas noch, was geholfen hat, diese Balance zu finden?
Ich glaube, dass immer das wirklich das direkte Auseinandersetzen mit dieser Thematik Teil 1 sein muss. Was hat so eine Woche Durcharbeiten für mich für einen Einfluss? Wie gehe ich da ins Wochenende? Oder wenn man auf Projekten sitzt, vielleicht auch mal, keine Ahnung, 14, ist wahrscheinlich nicht zulässig, aber 14 Tage am Stück durchzuarbeiten. Wie sehe ich danach aus? Und wie sehe ich nach 14 Tagen Arbeit, aber mit eingebauten Inseln aus? Also den Selbstversuch starten. Was ist vielleicht auch die Qualität meiner Arbeit? Wie sieht die aus danach? Genauso machen die Spieler ja auch. Wenn die nur durchpowern, am Ende wird der Muskelfaserriss grüßen. Und natürlich auch die Leistungsfähigkeit bergab gehen. Weil nur wenn du frisch in ein Spiel gehst oder auch frisch in ein Projekt gehen kannst, ist deine Entscheidungsfindungsprozesse auf dem höchsten Level. Ich glaube, als erstes wirklich ein bewusstes Auseinandersetzen mit der Thematik und ein Ausprobieren.
Wir haben jetzt viel über davor gesprochen, Max, ne, was wir alles im Vorfeld machen können. Das danach ist ja genauso wichtig, ne, dieses Runterkommen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, als Fußballer ist es bestimmt super herausfordernd, abends du hast um 20 Uhr gespielt, Champions League unter der Woche, bis irgendwie um 23 Uhr, 24 Uhr im Hotel. Wie fährt man da runter? Und ich glaube, viele Mitarbeiter und Führungskräfte haben das auch. Die haben ein großes Spiel, eine Verhandlung, ein Krisenmeeting oder. Und ich merke das auch nach Podcast-Folgen, ne? Wie schaffe ich es quasi, danach wieder runterzukommen? Hilft da irgendwas? Gerald Hüther, der Gehirnforscher, hat mir gesagt, er raucht seine Pfeife und das holt ihn runter nach so Vorträgen und so. Was hat bei euch geholfen oder was gibst du denen mit, um eben runterzukommen nach so einem großen Ereignis?
Das ist erstmal der Austausch. Da hast du das große Glück, den Fluch und Segen auch, ja. Aber du hast die Gruppe noch zusammen in der Kabine nach einem Spiel. Es ist vielleicht erst aufgeheizt, aber nach und nach löst sich das und die Gespräche kommen in Gang über das, was passiert ist. Und da sich gegenseitig Feedback zu geben, auszutauschen, eine erste Klarheit zu schaffen über das, was passiert ist, ein Stück weit die eigene Ungewissheit auszuradieren durch diese Gespräche. Das ist der erste Schritt, der teilweise natürlich passiert, teilweise auch ein bisschen gepusht werden muss. Also der natürliche Reflex ist jetzt, dass zum Handy gegriffen wird. Mhm. Und das ist das Schlechteste, was man in dem Moment machen könnte. Aber genau, der Austausch und danach Zeit für sich selber finden. Und das ist dann, klar, Pfeife rauchen ist da nicht so angesagt, aber ein kurzer Spaziergang. Einfach 20 Minuten, eine Viertelstunde frische Luft schnappen. Sich vielleicht auch, um runterzukommen, abends dann im Bett ein bisschen was lesen, was mitzunehmen. Kein Fernsehen gucken, das ist wieder Bestrahlung, das ist wieder viel, viel Input für alle Sinne. Aber ein Buch zu lesen, in eine Geschichte einzutauchen, sich vielleicht in dem Sinne noch ein bisschen abzulenken und die Wege zu gehen. Ausprobieren, zu suchen, zu finden, was macht für mich am meisten Sinn?
Und nicht, weil ein Experte nur sagt, ne, genau, du musst jetzt das machen oder meditieren oder Yoga, ne, sondern wie du sagst, einfach ausprobieren und dann selbst ja zu merken, ne, was tut mir nach so etwas gut. Ne, ist es das aufs Handy schauen? Ich habe gemerkt, nee, ist es vielleicht was Leckeres essen und dabei irgendwie runterzukommen? Vielleicht ist es das. Ne? Ja. Oder ein Buch zu lesen, was mit der Thematik gar nichts zu tun hat.
Genau. Und da geht es ins Suchen und Finden. Aber auch da wieder, der Grundsatz ist das bewusste Auseinandersetzen mit der Situation und nicht verstecken oder weglaufen.
Eine Frage, die muss ich dir jetzt noch stellen. Und eben, als ich den Raum hier vorbereitet habe für unser Gespräch, hatte der hier vorher in dem Raum war, hatte die gleiche Frage. Und ich bin sehr gespannt, wie du darüber nachdenkst. Denn im Privaten und im Beruflichen sprechen viele über das Visualisieren und das Manifestieren. Im Sport kenne ich das auch immer wieder, sich was vorzustellen, ne? Wie ich den Pokal dann hochhalte oder wie erfolgreich die Keynote gelaufen ist oder eine Verhandlung. Was hältst du als Psychologe und wie wurde das auch bei euch in den Mannschaften besprochen, dieses Visualisieren oder Manifestieren? Wie stehst du dazu?
Das Visualisieren ist ein klarer Teil der individuellen Vorbereitung. Das angeleitet oder trainiert, in den Routinen, in die Abläufe zu integrieren. Das geht natürlich von dem Großen und Ganzen, wie du es gerade angesprochen hast, ne, den Titel holen, diese Schale in der Hand halten, das sich irgendwo im Hinterkopf zu fest zu verankern, dass das der Weg ist, dass das ist, warum man das Ganze tagtäglich macht. Ja, wenn jemandem das hilft, dann super gerne, auf geht's. Natürlich auch die gezielte Vorbereitung. Was passiert für mich auf dem Platz? Ich glaube, es ist ein Beispiel, Wayne Rooney zu seinen Höchstzeiten in Manchester ist immer zum Zeugwart am Abend vor dem Spiel gegangen und hat gefragt, mit welchen Trikots der Gegner am nächsten Tag spielt, um sich eben in seine Abläufe das einzubauen und zu schauen, okay, wenn ich mir den Gegner vorstelle, wenn ich mir vorstelle, wie ich zwischen den beiden Verteidigern entwische, wie ich den einen ausspiele und abschließe, wie sehen die Leute überhaupt aus? Weil der Grundsatz dieser ganzen Prozess ist ja, das so realistisch wie möglich zu gestalten. Vom Duft des Rasens bis hin zum Anfühlen des Balles beim Schuss, beim Ansehen der Gegner sind die Gesichtszüge genauso wie die der Spieler, die am nächsten Tag sind. Und das eben zu konstruieren, um sich auf dieses Feld zu projizieren, das ist super spannend und auch super hilfreich in dem Sinne. Erfordert natürlich auch ein bisschen Aufwand an Lernen.
Aber du würdest jetzt den Zuhörer und Zuhörerinnen raten, die ein wichtiges Meeting haben oder andere wichtige Termine, das sich halt im Kopf mal vorzustellen. Die Gehaltsverhandlung als Beispiel, sich das mal vorzustellen. Was könnten da für Fragen kommen, für Punkte? Wie sieht die Situation aus? Wie sieht das Büro aus? Sich da quasi gedanklich hineinzuversetzen.
Vollkommen einsteigen, genau.
Um dann in der Situation performen zu können quasi.
Ja. Und eben das Grundgerüst zu erstellen und die Kapazität dafür zu haben, auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Du schaffst quasi auch hier wieder den Grundstock. Du weißt, mit wem du sprichst, was vielleicht Hindernisse sind, was für Probleme sind, mögliche Fragen, die aufkommen. Und hast dir in dem Sinne schon das Büro auch vorgestellt. Du weißt, wie das Licht einfällt. Du weißt, wie dein Gegenüber dort sitzt. Du weißt, wie die Papiere angeordnet sind. Du warst vielleicht schon mal in dem Büro drin. Kannst du das dann wirklich tatsächlich auch vorstellen? Und bist dadurch schon mal, das schafft dir auch ein Stück weit Gelassenheit, weil du bist quasi in der Situation schon mal gewesen. Du weißt, was da passiert und kannst dann viel, viel besser auf vielleicht die unverschämte Forderung reagieren oder auf was auch immer in der Situation passieren mag. Finde ich noch spannender bei Präsentationen, also den Raum vorher zu begehen, zu betreten, zu sehen, wie man selbst dort steht, wie man für sich wirkt, wie man genau vielleicht einzelne Ecken in dem Raum anschaut, wo man den Fokus hinlegt, was vielleicht die ideale Position ist, auf der man sich bewegt. Das sind so viele Kleinigkeiten, an denen man dann drehen kann und mit denen man spielen kann.
Wir haben ja eben schon sehr ausführlich darüber gesprochen, über das Grübeln, wie wir ja mit Fehlern dann umgehen. Ne? Weil wenn wir Fehler machen, dann grübeln wir ja darüber, wieso, weshalb, warum, wie konnte das nur passieren. Und da haben wir ja schon den klaren Tipp, ne? Sich klar damit zu beschäftigen und dann so einen klaren Cut irgendwann dann auch zu machen. Jetzt ist aber ja in der Arbeitswelt und im Sport ist es ja so, dass man nicht nur alleine performt, sondern ja auch im Team. Und manchmal ist es ja auch so, dass man selbst alles richtig gemacht hat und über sich hinausgewachsen ist, aber der Kollege oder der Teamspieler quasi irgendwelchen Fehler gemacht hat und man hat jetzt im Fußball das Finale doch verloren, obwohl man selbst alles gegeben hat und perfekt gespielt hat, aber jemand anderes hat den Fehler gemacht. In der Arbeitswelt ja genauso, ne? Projekte scheitern, weil jemand anderes vielleicht den Fehler gemacht hat. Wie war da so deine Erfahrung oder was kannst du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, wie man damit am besten umgehen kann? Ne? Ich habe alles richtig gemacht, aber meine Teamkollegen in Anführungsstrichen haben was falsch gemacht. Da nicht wütend, sauer zu sein, weil ich kann mir vorstellen, das sind ja die ersten Emotionen, die da hochkommen und sagen so, wie konntest du nur? Aber wie habt ihr das geregelt? Oder ist es genauso, wie wenn es bei einem selbst passiert, vom Prozedere her?
Ich glaube, das ist das Schöne am Teamsport. Weil das sind die Momente, in denen du erkennst, ob du ein Team vor dir hast oder ob du nur einen Haufen an Individualisten für dich arbeiten hast oder für dich spielen hast. Genau das sind diese Momente, wie damit umgegangen wird und wie damit aus diesen Situationen herausgegangen wird. Dazu gehört, also sauer sein, wütend sein, das gehört dazu, weil man hat vielleicht irgendwas nicht erreicht, was man hätte erreichen wollen. Das ist völlig natürlich und natürlich gehört sowas in einem gewissen Maße auch besprochen oder angesprochen. Natürlich niemals persönlich, sondern immer der Sache dienlich. Da gehen wir so in dieses Debriefing-Thema rein. Das sind Sachen, die offen und ehrlich angesprochen werden sollten, um gestärkt daraus hervorzugehen, weil genau solche Situationen sind ja prädestiniert dafür, sich zu entwickeln, sich als Team zu entwickeln und auch eine Kultur untereinander zu schaffen, indem man füreinander da ist, indem man sich unterstützt. Und natürlich, es wird immer jemanden geben, der einen Fehler macht. Das wird immer passieren. Mal ist man selber, mal sind es die anderen. Aber der Umgang und das gegenseitige Füreinander Dasein, das gegenseitige einander helfen und unterstützen, ist der Punkt, der dann für die Zukunft, wenn man nach vorne schaut, bearbeitet werden kann und bearbeitet werden sollte.
Auf dem Feld hat man natürlich jetzt nicht so viele Minuten Zeit, da Debriefing zu machen, ne? Das Tor fällt.
Keine einzige.
Und in der Arbeitswelt ist jetzt manchmal vielleicht auch, dass im Meeting ja vielleicht ein Fehler passiert oder man was Falsches gesagt hat. Du hast mir auch im Off mal gesagt, du siehst so dieses Momentum auf dem Feld bei so einem Rückschlag, ne? Wie arbeitet jetzt das Team daran und wie, was würdest du sagen, wie schafft man schneller den Schalter dann umzulegen? Weil man kennt das ja aus Spielszenen, die einen hängen dann den Kopf, ne, runter und andere, die motivieren sich gegenseitig. Mhm. Ist ja natürlich auch eine Frage, welcher Typ ist man quasi, aber wie kriegt man das schneller hin, aus dieser negativen Energie, diese in das Positive zu transferieren?
Also aus der Gruppendynamik sprechen, tatsächlich jemanden oder eine klare Verantwortung auch zu schaffen. Weil das ist nicht nur das taktisch-technische, wo es in denen es Führungsspieler gibt oder Führung geben sollte, sondern auch die emotionalen Komponenten. Und dass halt auch diese Spieler, dass es die gibt, die das klare Jobprofil haben, sich in diesen Situationen um die Spieler, um die anderen zu kümmern und da zu sein und vielleicht die Hand aufzulegen, den ein, zwei Sätze mitzugeben und eben zu stärken. Das gehört zum Aufgabenprofil. Und auf der anderen Seite, wenn man so auf das Individuum eher schaut, in erster Linie die Sprache, die man mit sich selber oder das Selbstgespräch, das man führt, ist das katastrophisierend? Beleidigst du dich selber im Extrem mal gesagt? Ja, was hast du da wieder für einen Mist gemacht? Du kannst gar nichts, du bist der Schlechteste, der hier rumläuft, wegen dir verlieren wir. Oder eben das Ganze schon in dem ersten Stadium zu relativieren und zu gucken, ja, Mist ist jetzt passiert, kann ich nachher besprechen, ich muss jetzt weitermachen. Ich fokussiere mich auf das, was als nächstes kommt, weil es bringt mir nichts, es bringt meinen Teamkollegen oder meinen Kollegen, mit denen ich im Projekt bin, bringt es nichts, wenn wir jetzt auf diesem Fehler sitzen für die nächsten 30 Minuten. Wir versuchen, den Fokus zu klären und in die Richtung zu setzen, wo wir am Ende hinwollen.
Wir reden ja gerade über Teamleistung und im Fußball ist das ja auch so, dass viele Mannschaften, wo man die besten Spieler zusammenbringt, ne, da gibt es ja gewisse Vereine, wo die besten Einzelspieler quasi zusammenkommen und irgendwie denkt man, wieso funktioniert das aber nicht? Ne? Also die können nicht gut zusammenspielen und gewinnen halt eben nicht jedes Spiel 5-0, sondern ne, verlieren auch viele Spiele. Und in der Arbeitswelt ist das ja genauso. Da gibt es auch viele Studien und auch ein Experiment mit einem Huhn, habe ich mal auf LinkedIn geteilt, wo man genau zeigen kann, dass wenn die Performer zusammenkommen, dass es dann nicht automatisch erfolgreicher ist, sondern dass es anscheinend irgendwie ja was, eine Magie, irgendwas gibt, was Teams zusammenhält. Ich kenne die Erfolgsfaktoren aus der Wirtschaftswelt, aber würde mich interessieren, deine Perspektive. Was würdest du sagen, was so ein erfolgreiches Team ausmacht, dass die eben am Ende, auch wenn die Einzelnen gut performen können, dass sie eben zusammen gut performen können. Was würdest du sagen, was ist da der Schlüssel?
Ich glaube, in allererster Linie, wie lassen sich die Ziele der Einzelpersonen, weil es geht ja auch um jeden Einzelnen, mit dem Großen und Ganzen zusammenbringen? Ist es vereinbar? Und das glaube ich, das gehört auch schon, das ist schon eine Vorstufe dessen, bevor man das Team zusammensetzt. Habe ich beispielsweise in meiner vordersten Linie drei Spieler, die nach dem Ballon d'Or greifen wollen und quasi Konkurrenten sind auf dem Weg dahin. Muss man sich natürlich die Frage stellen, deren Ziele sind halt in Gefahr, wenn der andere gut spielt. Wie lassen sich diese Sachen vereinbaren? Also wie lassen sich die Individualziele dem großen und ganzen Ziel unterordnen? Wie ist die Kommunikation innerhalb dieses Raums? was schafft man für, da sind wir wieder bei dem Thema Umfeld, was schafft man für ein Umfeld, in dem diese Leistung möglich ist? Und da gehören diese ganzen Dinge einfach auch, das gehört bedacht.
Ist das die Aufgabe des Trainers gewesen, diese übergeordneten Ziele zu schaffen?
Sogar größer gedacht. Es ist die Aufgabe des Clubs, eine Vision zu schaffen. Und es ist die Aufgabe des Trainers, eine Strategie dorthin zu legen und die in der tagtäglichen Arbeit umzusetzen. Und auch, aber auch da gehört wieder der Club integriert, also die Führungsgremien integriert. Wie unterstützen wir den Trainer bei der Erstellung der Strategie? Wie greifen wir unter die Arme? Oder schmeißen wir ständig Steine und riesige Holzblöcke in den Weg, damit es vielleicht nicht funktioniert? Ja, aber im Großen und Ganzen schon. Also Club stellt die Vision und die ist in einer Linie mit der Strategie, die der Trainer mit reinbringt. Und zu der Strategie kommen dann, wie gerade gesagt, eingesetzt die Ziele, die Ideen der einzelnen Spieler. Weil nur dann funktioniert es am Ende. Und ich finde das immer ein gutes Beispiel. Der zentrale Verteidiger hat andere Ziele als der Mittelstürmer. Der eine will halt so viel wie möglich treffen und der andere will keinen Treffer kassieren. Aber es funktioniert nur, wenn beide zusammenarbeiten. In dem Sinne ist für den Verteidiger, damit er die große Null hält, der Stürmer der erste Verteidiger, der die Angriffe des Gegners vielleicht schon entscheidend stört, blockt, weglenkt oder in dem eine Richtung gibt, die es für das eigene Tor ungefährlich macht. Und genauso ist für den Stürmer, der Tore schießen will, der Verteidiger, der erste Spieler mit dem Torwart zusammen, der das Spiel aufbaut, der die Möglichkeit oder den Raum kreiert, damit am Ende der Aktion der Stürmer treffen kann. Und so sind dann halt beide Ziele miteinander oder müssen beide Ziele miteinander vereinbart werden, um am Ende den 3-0-Sieg hinzubekommen und langfristig gesehen halt dort Titel gewonnen werden können oder erfolgreiche Saisons gespielt werden können. Wenn die Sachen nicht übereinstimmen oder aligned sind, wie man so schön sagt, funktioniert es nicht. Wenn jeder nur an sich oder seine eigenen Ziele denkt, auf Wiedersehen.
Und da kommst du ja wieder als Sportpsychologe mit dazu, weil ne, du das ja quasi wahrnimmst von außen, wenn es irgendwo mal vielleicht Konflikte geben kann, ne? Wo du durch Gespräche merkst, der Stürmer fühlt sich irgendwie nicht so richtig gesehen vielleicht, ne? Weil es nur um die Verteidigung geht als Beispiel. Wenn wir das jetzt wieder auf die Arbeitswelt übertragen, ist das große Problem, dass dort ja nicht der Luxus besteht, dass jedes Team einen Psychologen hat. Das wäre, glaube ich, schön, aber wenn wir uns mal vorstellen, ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitenden, jedes Team besteht so aus 10 Mitarbeitenden, da hast du viele Psychologinnen, die eh schon viel zu wenig gibt in Deutschland, die da irgendwie mitarbeiten müssen. Das heißt, leider muss die Führungskraft quasi, was ja der Trainer ist, das Zusätzliche eben auch mit auf sich nehmen, diese Psychologiekomponente. Magst du deswegen vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen, die Führungskräfte sind, vielleicht einen kleinen Tipp mitgeben, wie du quasi solche Konflikte, die vielleicht nicht ausgesprochen sind, aber die du schon so erkannt hast, also was so ein bisschen vielleicht das Geheimnis war, wie du eben so nah an diesen Menschen dran warst, wo die Führungskräfte vielleicht sagen, das könnte ich mir vielleicht von Max abschauen. Gibt es da vielleicht so einen Tipp oder irgendwie so eine Empfehlung?
Auch da so simple, banale Dinge im Alltag, die für mich immer die entscheidende Komponente waren. Und das ist dann den Parteien tatsächlich zuzuhören, sich Zeit zu nehmen und zu sitzen, okay, warum, was gefällt dir nicht, was ist los, warum schaust du so, was ist da los, was steckt dahinter, um eben Verständnis zu generieren, Verständnis für die Situation zu schaffen und das dann mit den anderen Leuten übereinzubringen. Also das Gleichgespräch, was jetzt beispielsweise mit dem Verteidiger geführt wurde, mit dem Stürmer auch zu führen und am Ende beide eben auf eine Linie zu bringen oder vielleicht beide sogar irgendwie in den Raum der Führungskraft zu bringen. Es ist am Ende ist auch eine Verständnissache, also eine Verständnissache für die Führungskraft, weil natürlich ist die fachliche Kompetenz überragend wichtig. Und das ist meistens der Grund, warum die Person da ist, wo sie ist oder wo sie gelandet ist. Aber es ist nicht das Einzige. Und die emotionalen Kompetenzen, die Leadership-Fähigkeiten sind halt in dem Sinne, die werden halt immer entscheidender. Und ich finde, das wird häufig verkannt. Weil am Ende geht es ja darum, dass das Team für dich als Führungskraft performt und abliefert. Und dazu muss den Personen der bestmögliche Raum zur Verfügung gestellt werden. Und das sind meistens dann nicht die fachlichen Vorgaben, sondern das Zuhören und das schöne Wort Empowern der Person, um eben das Bestmögliche aus ihnen selbst herauszuholen.
Was bei mir, wir haben ja viel gesprochen im Off, was bei mir hängen geblieben ist, du hast es irgendwie ganz einfach gesagt, du bist immer dabei. Und da dachte ich mir, es ist natürlich schwierig als Führungskraft, je nachdem, was deine Aufgaben sind, aber zu versuchen, auch immer dabei zu sein. Also du meintest, ne, du bist beim Kaffee irgendwie dabei, ja, du bist bei den Auswärtsspielen dabei, du bist bei irgendwelchen Trainingseinheiten, du bist eben dabei, um das alles eben mitzubekommen. Und gerade ja durch das Remote-Arbeiten, durch das nicht immer sich sehen, ist es natürlich schwierig für Führungskräfte immer dabei zu sein, aber ne, die Wahrscheinlichkeit erhöhen zu sagen, hey, ich muss das ja irgendwie mitbekommen und nicht in meinem Büro einfach nur sitzen und drauf hoffen, dass mir was zugetragen wird, sondern eben da zu sein, wo die Mitarbeitenden dann sind, also wo die Spieler sind und da einfach über zwischen den Zeilen mitzuhören, wo gibt's vielleicht vermeintliche Konflikte eben, die ich jetzt eben lösen muss.
Ja, und da ist, glaube ich, ein großer Punkt tatsächlich Proaktivität in dem Sinne und das auch in den Aufgabenkatalog aufzunehmen. Also wie vorhin die Inseln der Entspannung, die in den Alltag gehören, gehören diese emotionalen Kompetenzen, Leadership-Teile auch in den Aufgabenkatalog des Tages.
Du hast ganz am Anfang gesagt, die zentralste Herausforderung aktuell für viele Spieler oder Fußballspieler und Spielerinnen ist es, mit dem Druck umzugehen quasi und das Vertrauen in sich selbst, ne, weil eben so viel Druck auf einem lastet. Wir haben natürlich jetzt überall immer wieder das angetouched quasi. Gibt es noch, was du ergänzen möchtest, wie man mit diesem Druck, der von außen ja kommt, man kann sich auch selbst viel Druck machen, aber meistens kommt er ja auch von außen, wie man damit noch besser umgehen kann? Hattest du da zum Abschluss noch, oder haben wir alles dazu gesagt? Oder würdest du sagen, da gab es jetzt noch einen Punkt, den wir noch gar nicht beleuchtet haben?
Wir sind so ein bisschen entlang gelaufen an dem Punkt und das ist nochmal das Auseinandersetzen mit sich selber, vielleicht auf einer anderen Ebene, so herauszustellen und herauszufinden, was ist einem selbst wichtig? Was sind die Werte, für die man einstehen möchte und einstehen will und die einen vielleicht auch selbst beschreiben, um denen eben in solchen Situationen treu zu bleiben? Das ist eine der größten Leitplanken, die man haben kann. Weil es am Ende geht es um einen selbst. Und wenn man sich dort klar ist und sicher ist, wie der Weg ausschauen kann oder was die Leitplanken sind, zwischen denen man sich bewegt, desto einfacher wird der Umgang mit diesen Situationen, wenn dann mal richtig viel Druck da ist. Dann man kann sich an diesen Leitplanken eben sehr, 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 sehr gut orientieren. Aber dazu gehört natürlich, diese Leitplanken auch kennenzulernen und sich bewusst und ehrlich damit auseinanderzusetzen.
Und das kann man alleine oder eben mit Hilfe eines Coach, eines Psychologen oder eines Kollegen, der Partnerin, Freundes, genau. Ja. Ne, man kann sich da ja auch gegenseitig austauschen oder eben es für sich alleine machen.
Definitiv, ja.
Die abschließende Frage, Max, bei uns ist, was würdest du den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben, was sie in Zukunft anders machen sollten? Denn das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen einfach nur etwas anders machen. Was würdest du sagen, das kann jetzt auf alles gemünzt sein, was kommt dir da spontan in den Kopf, was würdest du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen empfehlen, was man ab heute, ab morgen anders machen sollte, kann, müsste?
Ihr das Thema Atmung ja schon extrem bearbeitet habt, würde ich in Richtung des Gesprächs mit sich selbst gehen. Auch ähnlich wie die Atmung super unterschätzt und super wenig mit auseinandergesetzt, um da einfach mal reinzuhören, wie spreche ich mit mir in Situationen, wo es schwierig wird, wo es knifflig wird, wo es vielleicht angespannter wird. Was sind da meine Reaktionen, spontanen inneren Reaktionen, um dafür den ersten Schritt zu schaffen, das vielleicht anders anzugehen. Und ich meine damit gar nicht alles nur positiv zu besprechen, sondern einfach dem anderen einen ganz anderen Rahmen zu geben. Wie spreche ich mit mir in schwierigen Situationen? Schaffe ich es, mich zu fokussieren und mir selbst auch zu sagen, hey komm, ich habe alles unter Kontrolle, ich mache das, ich beruhige mich selbst dadurch und schaffe so einen größeren Fokus für die Aufgaben, die vor mir liegen. Oder eben, wie vorhin schon gesagt, ich ziehe mich runter und kommen dann in diese Kreisläufe, die weniger Fokus zulassen. Ich glaube, das wäre ein Ding, das man sich sehr, sehr, sehr gut anschauen kann.
Das glaube ich auch. Und ich auch darf immer wieder das lernen, mit mir selbst gut zu sprechen. Ich mache es aktuell unter der Dusche, wenn ich kalt morgens dusche, versuche ich immer daran zu denken, Jonas, es ist gut für dein Immunsystem. Du kommst jetzt frischer in den Tag und es hilft wirklich. Diese Gedanken, ne, weil ich liebe es, warm zu duschen. Sogar wenn es heiß draußen ist, mache ich so ein bisschen heißer, damit es bei mir so ein bisschen schon dieses weh tut. Kennst du das, wenn das so in dieses Heiße, wo es so, liebe ich. Ja? Aber ich habe gelernt, ich muss damit aufhören, kalt, ne, weil es einfach besser für mich ist. Also ich merke den Unterschied. Und ich weiß, dass wenn dann der kalte Strahl kommt, ich mir denke, Jonas, tief durchatmen. Es ist gut für dein Immunsystem. Du machst es für dich und dann ist irgendwie, ne, und dann kann ich das ganz gut aushalten. Also da sind wir ja auch wieder bei diesem positiven Selbstgespräch.
Ein guter Start, ja.
Super. Max, wer sich mit dir vernetzen möchte, man findet dich unter Maximilian Pelka. Du bist noch nicht so aktiv auf den Social-Media-Kanälen, vielleicht kommt das noch, aber du hast zumindest eine Homepage und hast ja schon gesagt, dass du auch in Zukunft ein bisschen mehr in der Wirtschaft machen möchtest. Aber wie gesagt, Maximilian Pelka, es gibt noch die ein oder andere Podcast-Folge mit dir, wo du ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plauderst, was so bei Bayern München damals zum Beispiel los war. Wer es wissen möchte, Maximilian Pelka, wird man dich finden. Max, vielen, vielen Dank.
Danke dir, Jonas. Hat Spaß gemacht.